Es heißt ein letztes Mal in unserer Serie Ali Lejadik, die Ironman-Weltmeisterschaft nach 13 Monaten Training oder 14 Monaten, ist jetzt ja auch egal, wie viel es genau waren, ist Geschichte. Du hast quasi als Triathlon, ja, jetzt nicht mehr, das können wir jetzt in der heutigen Folge noch sagen, danach ist es vorbei, Triathlon Newcomer daran teilgenommen, hat es ja auch einen interessanten Artikel, wo es darum ging, die Reise zum Ironman und jetzt der WM. Wir gehen natürlich gleich in dem weiteren Gesprächsverlauf darauf ein, wie das Rennen für dich lief, was es für Höhen und Tiefen gab, aber einfach mal, okay, heute Montag, jetzt das erste Mal nicht nur eine Ironman gefinisht, sondern auch eine Ironman-Weltmeisterschaft. Wie fühlt es sich an, außer wahrscheinlich, dass du mega platt bist, aber ja, wie fühlt sich einfach dieses Gefühl an, nach einer gewissen Zeit Triathlon jetzt schon bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen sein zu sein oder ja, dass du das in deinem Palmares stehen zu hast?
Ja, hallo Markus. Du sagst es richtig, es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, eine Weltmeisterschaft gefinisht zu haben, anstelle einen regulären Ironman. Definitiv erfüllt es einen noch mit noch mehr Stolz, würde ich sagen. Ich meine, es ist ja schon sonst eine extreme Leistung, einen Ironman finishen zu können, jetzt an der Weltmeisterschaft teilgenommen zu haben und diese auch abgeschlossen zu haben, ist ja unbeschreiblich. Man hat's oder man realisiert es, je länger, desto mehr, würde ich sagen, oder je mehr Zeit zwischen dem Finish und jetzt vergeht, wird wahrscheinlich noch ein Prozess sein. Und ja, schlussendlich ist es natürlich aber auch körperlich definitiv ermüdender, oder man spürt eher noch etwas, dass man gestern ja an seine körperlichen Grenzen, beziehungsweise definitiv über die Grenze hinausgegangen ist, um hier teilnehmen zu können.
Das Ganze ist ja natürlich auch, wie du es gerade beschreibst, also natürlich ist es auf der einen Seite das mentale Training, nicht das mentale Quatsch, das ist ja genau falsch, das körperliche Training, was sich alles dazu spitzt, aber auch mental ist ja quasi so, dass man sein ganzes Leben, seinen ganzen Alltag, sein ganzes Umfeld, seine ganzen Kontakte für diesen Zeitraum, vor allen Dingen dann nach der Quali, also man macht den Ironman, dann qualifiziert man sich sowas wie bei dir war, und weiß dann, die Weltmeisterschaft ist, dann legt man ja nochmal eine Schippe drauf und guckt da nochmal irgendwie, wo man nochmal 10-15% Ressourcen frei macht, um für die Weltmeisterschaft alles zu geben, so wie das natürlich auch bei dir der Fall war, mit deinem Trainingslager in Mallorca. Dann haben wir das Training auf alle Fälle deutlich intensiviert, was natürlich auch in gewisser Art und Weise zum Erfolg geführt hat, was aber auf der anderen Seite auch mental natürlich viel von dir abverlangt. So, und jetzt ist dieses Rennen und es ist vorbei. Es ist so, dass dann auch du merkst, okay, jetzt, also so gern und so viel ein Triathlet auch darin investiert, aber trotzdem dann auch einfach, dass dann, wie so, okay, man hat das Rennen gefinisht, aber jetzt ist nicht nur die physische Komponente, die abfällt oder die müde macht, sondern auch das Mentale, dass es dann erstmal so richtig in die Müdigkeit verfällt.
Ich glaube, die Gefahr könnte wirklich vorhanden sein. Jetzt bei mir weniger, durch das, dass ich jetzt zum einen mega den Mehrwert gesehen habe durch unseren Zuwachs vom Training her, dass sich das auch extrem ausbezahlt hat, jetzt gestern an der Weltmeisterschaft, wo ich muss sagen, es wäre schade, jetzt zu pausieren oder ja, noch einen längeren Break zu machen. Ich meine, schlussendlich das Tapering letzte Woche war ja schlussendlich auch schon ein Break. Da hätte ich jetzt als Athlet zu viel Angst, hier wieder Form zu verlieren, die wir hart uns erarbeitet haben. Und zum anderen ist es natürlich momentan schon so, dass die Saison ja eigentlich noch nicht zu Ende ist. Es wird noch ein Rennen geben. Und aus diesem Grund ist natürlich wieder der Gedanke noch gar nicht gekommen, hey, jetzt schon eine Pause zu machen, sondern für mich ist wie klar, die Pause kommt erst nach dem letzten Rennen. Aber ja, schlussendlich unterscheiden sich hier die Geister extrem. Also schlussendlich ist die Saison ja bei mir relativ lange. Und von daher hätte man sich sicherlich die Frage stellen können, möchte man jetzt kurz einen Break-Even machen und danach wieder frisch starten oder kann man gleich durchziehen?
Genau, darauf gehen wir doch später ein, aber es geht einfach so ein bisschen darum, ob du sagst, okay, dass du, also gar nicht, dass die Motivation weg ist, sondern einfach, dass du merkst, okay, du bist doch mal ein Stück mehr müder als nach dem Ironman in Kärnten. Oder ist es eher das Gegenteil, wie du sagst, okay, du, dass dieses WM-Flair, das ganze Drum und Her, das ist so aufpushend gewesen, dass du sagst, oh nee, das ist, was du gerade beschreibst, ich habe so hart trainiert, dahin zu kommen, ich habe so viel investiert, aber konnte in gewisser Art und Weise nicht all mein Potenzial ausschöpfen. Ich habe Bock, da wieder dabei zu sein.
Definitiv. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, in Kärnten dazu mal war ich energetisch komplett ausgelaugt gewesen und jetzt gestern war es ein Mix zwischen logischerweise muskulär und auch teilweise energetisch, was eher dazu führt, dass ich jetzt mich fitter fühle, weil der Körper an sich wieder die Energie plus minus aufgebaut hat. Jetzt spürt man auch die Muskeln noch, logischerweise durch den Muskelkater. In Kärnten hatte ich ja das gar nicht. Dort war ich am nächsten Tag relativ sicher wieder auf den Beinen. Aber man spürte, dass die Energie einfach quasi nicht mehr vorhanden war. Der Körper musste zuerst alle Puffer auffüllen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied, weshalb ich mich roundabout jetzt eigentlich fast besser fühle als dazu mal.
Ja, mega interessant, was du da beschreibst. Da gehen wir gleich drauf rein. Naja, klar, weil du halt, was du halt jetzt schon andeutest, du kannst ja gar nicht all in gehen, weil dein Körper halt einfach sagt, okay, hier hast du keine Kohlenhydrate mehr, hier sind nur noch Fette, deswegen kannst du gar nicht alles raushauen. Und dementsprechend fühlt sich das eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht an, wie es sich eigentlich anfühlen sollte nach dem Ironman. Aber lass uns den Tag mal chronologisch beginnen. Du stehst auf, was ist das für ein Gefühl? Vor allen Dingen, also klar, eigentlich Hawaii, diesmal doch letztes Mal Côte d'Azur, geschichtsträchtiges Rennen. Du startest da, wie ist das Gefühl dort früh, sag ich mal, sich von seinem Support-Team, von deiner Familie auf zu verabschieden in einen langen Tag und dann wirklich in dieses WM-Getümmel hinein zu stürzen? Und wie fühlen sich die ersten 400-500 Meter an dem Schwimmen? Ist es so wie immer? Und dass man voll im Fokus ist, oder ist es so, dass man den Tränen da ist, voller Freude? Wie fühlt sich das an, wenn man dort früh bei der WM ist? Der vielleicht auch den Unterschied zu einem normalen Ironman, wenn du dir den irgendwie aufzeigen könntest.
Mhm. Ja, beginnen wir doch ganz chronologisch mit dem Morgen. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt. Vor allem die letzten paar Tage, wo ich dann auch realisiert habe, doch, das Tapering funktioniert, die Beine fühlen sich sehr fit an, viel fitter wie dazu mal in Kärnten. Und ich wusste auch, was wir erarbeitet haben, was wir in den letzten 2 Wochen Mallorca noch alles herausholen konnten. Da konnte ich sicherlich mit einem sehr guten Gefühl aufstehen und wusste innerlich, das kann etwas werden. Logischerweise, man hat nie den Garant, aber die Hoffnung hatte man definitiv am Morgen gehabt, das kann ein richtig gutes Rennen werden. Und demzufolge war die Nervosität wie auch relativ entspannt, oder man konnte den Morgen echt gut angehen. Demzufolge, ja, war es natürlich umso schöner, eigentlich auch noch die Familie das letzte Mal dann zu sehen, bevor es dann auch quasi ans Race ging, war leider eher ein wenig hektisch. Das Ganze war also interessanterweise für das, dass es ja eigentlich quasi schon mehrmals hier in Nizza die Weltmeisterschaft stattfindet und auch grundsätzlich all Jahr ein Ironman sowieso stattfindet, relativ schlecht organisiert gewesen oder kaum gut beschildert. Also das ist nicht nur meine Meinung, sondern halt von vielen Athleten, die ich dort getroffen habe, wo wir geschwatzt haben, dass es auch so hektisch war, der Morgen, dass es dann praktisch minus in letzter Sekunde kam ich erst bei meiner Schwimmgruppe an, weil der Weg einfach ellenlang war und keiner wusste, wohin genau laufen, wo war das WC, wo konnte man noch das Rad abgeben. Naja, demzufolge war es schon hektisch her und zugegangen. Das hat natürlich den Puls schon nochmals ordentlich nach oben getrieben für die letzten 5 Minuten, wo es eigentlich ja vor einem Start vielleicht noch eher ruhiger her und zugehen sollte. Aber schlussendlich war man dann kurz davor am Strand gestanden mit allen anderen Athleten zwischen 18 und 29 Jahren. Das waren ungefähr, ich habe es gestern kurz noch am Abend noch reingeschaut, waren gesamthaft 300 Athleten gewesen. Und ja, demzufolge 5 Minuten vor unserem Startschuss hieß es, ins Wasser zu gehen. Ich muss zugeben, als dann quasi der Massenstart war, hat man überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass 300 Athleten auf einmal starten. Ich hätte jetzt gesagt, es waren maximal 150 gewesen, aber ja, am Ende des Tages waren es 300 dazu mal gewesen und ist natürlich schon ein ganz anderes Starten mit so vielen Athleten gleichzeitig. Man muss sich korrekt einteilen oder wissen, wo möchte man schwimmen, welchem Wasser oder quasi ja Wasserschatten kann man ausnutzen. Welche Athleten sind einfach zu schnell, die muss man fahren lassen. Bei anderen eher vielleicht zu langsam, sollte man dort ein Risiko eingehen und diese überholen zu gehen. Das sind natürlich schon essentielle Unterschiede gewesen gegenüber einem normalen Wettkampf, wo man grundsätzlich ja halt mit dem Welleneintritt oder quasi, dass er immer noch 5 oder 3 Athleten gleichzeitig treffen, gar nicht so Gedanken machen muss.
Okay, ja, interessant auf alle Fälle, die Einblicke auch natürlich auch die Kritik. Dann das Schwimmen war für dich relativ gut. Das war für dich so ein bisschen vorher, wo du gesagt hast, okay, das ist noch deine Achillesferse. Da bist du dir unsicher, da musst du gucken, wie das läuft. Du kamst dann nach gut einer Stunde 6 aus dem Wasser. Ja, hast du das realisiert? Wie zufrieden warst du damit? Was war da dein Gefühl? Und wie bist du dann das mit dem Rad gestartet nach dem Schwimmen?
Ja, das mit dem Schwimmen, während dem Schwimmen logischerweise konnte ich es kaum abschätzen. Ich wusste einfach, es läuft extrem gut. Für das, dass es ja ohne Neo war, kam ich sehr schnell vorwärts. Ich selbst hätte gedacht, es seien nicht mehr so viele Personen vor mir. Jetzt im Nachhinein hat man ja gesehen, ich bin als 60. Von meiner Age Group rausgegangen, also eigentlich im hinteren 2/3. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte sogar, dass ich noch schneller wäre. Aber nichtsdestotrotz hat es mich natürlich dann erfreut, als ich auf dem Rad saß und dort die Uhrzeit sah und realisierte, ja, doch wesentlich schneller als in Kärnten und ja, eigentlich fast die schnellste Zeit überhaupt in einem Race geschwommen. Mit dem ja war ich absolut zufrieden. Und ich meine, irgendwo muss man sagen, ist es die schwächste Disziplin bei mir. Und demzufolge muss man mit 1,45 pro 100 Meter absolut zufrieden sein für meine Leistung.
Ja, also definitiv. Also du kannst auch zufrieden sein, vor allen Dingen, was du jetzt beschreibst, ne, dass er dann ohne Neo schwimmt. Und das halt einfach als Vergleich ist natürlich erstmal ein Benchmark, aber auch da ist natürlich im Training was passiert. Dann ging es aufs Rad, eine anspruchsvolle Radstrecke und du hast dich während des Rennens so in Richtung, ja sage ich mal, Top 10 bis Platz 20 vorgearbeitet. Wie verlief das Radfahren für dich? Ja, von Anfang bis Ende, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen längere Geschichte, die du zu erzählen hast, aber nimm uns mal mit auf die doch anspruchsvolle Radstrecke und wie das Ganze für dich verlief.
Ja, die Radstrecke, die war tatsächlich tough, aber das wusste man ja natürlich mit 2.500 Höhenmeter auf die 180 Kilometern. Beginnen wir zuerst. Grundsätzlich die ersten paar 20 Kilometer etwas sind flach. Da konnte man gut rollen oder quasi Tempo aufbauen. Grundsätzlich war mal abgemacht gewesen, eher ein wenig dort die Wattzahl rauszunehmen, vielleicht ein wenig locker anzufahren, also für meine Verhältnisse. Der Faktor Temperatur spielte dort allerdings nicht so wirklich in meine Karten. Als wir aus dem Meer kamen, war es wahrscheinlich draußen knapp 18, 19 Grad. Der Triathlonanzug natürlich noch pflutschnass, mit Salzwasser gefüllt und demzufolge mit dem Fahrradwind war es natürlich nicht gerade mega angenehm und da hatte ich natürlich schon Sorgen, dass entweder der Rücken verkrampft oder einfach auch die Beine kalt werden und demzufolge hat man natürlich dann schon versucht, in den ersten paar Kilometern ordentlich Tempo aufzubauen bzw. Watt zu drücken, dass wenigstens einfach der Körper noch was angekurbelt werden, die auch die Muskeln. Genau, das war sicherlich noch etwas, auf was ich mich jetzt gar nicht vorbereitet habe oder auch nicht wirklich daran gedacht habe, dass so etwas passieren könnte, aber ja, führt natürlich dazu, wenn man im September ein Rennen hat und die Sonne gefühlt erst um 8 Uhr aufgeht. Und ja, danach hieß es eigentlich quasi schon, Höhenmeterangriff zu nehmen, etwa die guten fast 1800 Meter am Stück. Und ja, das verlief natürlich Bombe bei mir, beziehungsweise es liegt mir einfach, da, das haben wir jetzt auch in den vergangenen Rennen schon herausgefunden, dass die Höhenmeter mir durchaus liegen, und ich glaube, das war auch eben genau das dort, wo ich dann die Plätze wettmachen konnte. Dass ich mich so weit vorarbeiten konnte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt gar nie, beziehungsweise es war relativ schwierig, das einzuschätzen, da wir als Athleten nicht wirklich wie bei einem normalen Ironman das Namensschild tragen mussten mit der Altersklasse drauf. So konnte man doch gar nicht wirklich einschätzen, ist jemand jetzt noch in meiner Altersgruppe oder ist er je nachdem schon 25 bis 29. Und demzufolge, ja, hat man einfach gehofft, dass es immer ein Konkurrent ist, den man jetzt wieder überholen konnte, aber so wirklich die Sicherheit hatte ich natürlich nie. Genau, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich dann am Berg ordentlich Gas gegeben, waren dort bewusst mit einem sehr hohen Wattzahl reingegangen, eigentlich eher 70-3 Tempo, mit dem Hintergedanken, dass es dann das erzeugte Laktat wieder abgebaut wird während dem Herunterfahren, was wir eigentlich jetzt im Nachhinein sagen müssen, ein sehr gewagter Plan, das müssen wir auch an einer Weltmeisterschaft eingehen, aber es das hat sich definitiv bewährt und der Plan ging eigentlich auch auf.
Okay, also der Plan ging auf, aber wenn du jetzt sagst, du wusstest nicht, welche Altersklassenathleten und so weiter, haben die anderen Athleten das eher so konservativ gestaltet oder war es, wie auch im Profirennen zu sehen, schon auch den Schlagabtausch auf Augenhöhe und die Athleten sind eigentlich auch alle in den Altersklassen wirklich aggressiv gefahren, das Rennen halt wirklich auch gewastet?
Ich würde sagen, wahrscheinlich, also es wäre jetzt noch spannend gewesen, um mal die Top 10 anzuschauen. Die habe ich natürlich nie gesehen, da ich beim Radfahren bis auf Platz 13, glaube ich, kam. Die anderen habe ich ja nie gesehen. Jetzt wäre es spannend, was die gemacht haben, weil alle anderen, ja, sie haben teilweise geraced, aber viele konnte ich bereits auf diesen 1800 Höhenmetern einholen und dort haben sie gar nicht wirklich versucht, mitzuhalten oder zu racen. Es gab so gewisse Ausreißer auf den Geraden, auf den Hochebenen, aber da entstand natürlich so eine große Lücke eigentlich zwischen mir und den anderen, dass ich da, ja, wie wir kaum jemand sich gewagt hat, so weit wieder nach vorne zu fahren, weil man dann trotzdem Angst hatte, ja, auf den Hochebenen war man irgendwie zwischen Kilometer 90 und 120, dass man sich dann zu fest verausgabt, zu fest verabschiedet, abschießt und dann die letzten halt trotzdem noch 60 Kilometer nicht mehr mag und dann den Marathon. Also ich würde sagen, das richtige Racen, wie man es bei den Profi gesehen hat, fand jetzt zumindest in meiner Altersklasse nicht statt, außer vielleicht eben in den Top 10, wo ich ja das nicht beurteilen kann.
Okay, du hast es dann auch versucht, ordentlich zu racen und hast ja auch gesagt, du bist sehr hoch reingegangen. Wir gehen doch gleich rein, weil natürlich dein Wagen hat es hinten drauf aufgestellt. Dafür gibt es natürlich viele Gründe, die gilt es jetzt im Prozess und im Training zu analysieren, nachbetrachten. Egal, was es jetzt ist und so weiter. Das nächste Mal, also es wird nie wieder eine Rennen oder eine WM auf Nizza geben, es geht jetzt zurück nach Hawaii. Okay, wir wissen es nie wieder, würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich sage einfach jetzt mal so. Keine Ahnung, ob Ironman in 10 Jahren das Ganze wieder zurückdreht. Aber würdest du eine WM immer wieder so gestalten, mit einfach dem Risiko auch vorne reinzukommen? Oder würdest du es in Zukunft anders machen und sagen, du machst das Ganze konservativer?
Nee, also ich würde definitiv sagen, unser Risiko war berechtigt. Und grundsätzlich, glaube ich, muss man das Risiko oder quasi ja die Strategie ein wenig an der Topografie anpassen und wir wussten ja beide, dass bei mir das Klettern definitiv ein großer Pluspunkt ist und demzufolge und das ja eigentlich relativ frisch am Anfang stattfindet, wo man noch Energie hat und dass die Downphasen grundsätzlich an sich schon schnell sind. Logisch, ich bin dort eher eine leichte Person, da könnte man sagen, ja, wieso geht man dort nicht auch mit hohen Wattzahlen rein, um noch schneller zu sein? Der Effort, den man aber dort aufbringen müsste, um ein Müh schneller zu sein, wäre natürlich viel höher als quasi beim Hochfahren, dort den Effort reinzustecken. Und daher muss ich sagen, aufgrund der Topografie eine wunderbare Strategie ausgewählt, die aufgegangen war. Logischerweise eben der Magen hat es aufgestellt, aber das kann auch andere Gründe haben. Und demzufolge den Laktat haben wir sicherlich rausgebracht oder einen Großteil rausgebracht mit dieser Strategie und konnten trotzdem ordentlich abräumen. Also daher würde ich sagen, auch eine erfolgreiche Idee gewesen.
Okay, auch weiterhin sagst du, also mit Racer und das Risiko eingeht, kann ich total nachvollziehen. Weil, wie gesagt, deine Ziele und deine Ambitionen sind natürlich ja dementsprechend hoch gewesen. Und ja, wir sehen natürlich jetzt alle in den Medien den Sieger, aber auch der Sieger wird an irgendeinem Punkt Risiko eingegangen sein, sonst hätte er das Rennen nicht gewonnen. Sowohl in deiner Altersklasse als auch bei den Profis. Also nur mit Taktik so gut oder so überlegen, die Zeiten sind vorbei, ist keiner mehr. Dementsprechend ging es jetzt auf die Laufstrecke. Du würdest, also so, wenn man das dem Ticker und dem ganzen Support-Team beziehungsweise das, was man vernehmen konnte, auch als Trainer was vernehmen konnte, sehen konnte, war es eigentlich, sag ich mal, so bis Kilometer 17, 18 sah das alles richtig, richtig gut aus. Ist es richtig oder war das innerlich schon was anderes als das, was es nach außen aussah?
Ja, eher zweiteres. Eher muss zugeben, es war eben speziell. Grundsätzlich war schon ab Kilometer 1 auf dem Rad, spürte ich einen Druck im Magen und da dachte ich mir, ja, das kann sich jetzt in den nächsten 6 Stunden noch gut legen. Vielleicht vor allem dann beim Downfahren kann sich das Ganze entspannen, wenn man dann nicht mehr wirklich Wattzahlen drücken muss. Hat sich nie gelegt, aber war wie auch nie ein Problem gewesen. Ich habe mir aber natürlich schon innerlich Gedanken gemacht, oh je, wie wird das jetzt beim Laufen gehen? Und in der Wechselzone, ja, hat man sich dann noch kurz unterhalten mit 2, 3 anderen Athleten, denen es etwa ähnlich ging, denen es den Magen schon ordentlich ja, gemeldet hat, sagen wir es mal so auf Deutsch. Und bei mir war es nicht anders. Ich konnte anlaufen, war überrascht, dass die Beine so gut mitmachten. Also es war angedacht gewesen, eine 4,20 bis 4,30er Pace anzulaufen. Diesmal ohne Probleme. Meinen Kärten ging das auch noch irgendwie für 5 Kilometer. Jetzt diesmal habe ich es wirklich gut lange durchhalten können. Allerdings nach 5 Kilometer hat sich definitiv der Magen schon so gemeldet, dass all 10 Kilometer sicherlich einmal eine WC-Pause eingelegt werden musste. Das hat man dann quasi im Tracker jeweils einmal gesehen. Es gab, glaube ich, plus minus all 2,5 Kilometer eine Zeitangabe und dann gab es jeweils immer ein Zeitangabe, die rausgeschossen ist mit irgendwie 7 oder 8 Minuten. Da war man nicht spazieren gegangen, sondern ja, da musste man noch kurz eine Pause machen auf dem WC. Und demzufolge, das konnte man so plus minus bis Kilometer 17 durchhalten, wie du das richtig gesehen hast. Aber natürlich immer mit der Verbundenheit, dass man ja währenddessen bereits schon gefühlt 3-mal auf dem WC war und schon bereits irgendwie um die 15 Minuten verloren hat, nur wegen dem.
Ah, krass, okay, also ja, das, was du sagst mit dem Trecker, habe ich mir auch schon so gedacht. Ich dachte, das ist nur irgendwie eine Einmalaktion, aber wenn du das hinten raus beschreibst, dann auf alle Fälle, ja, kostet das im Gesamtkontext natürlich viel Zeit. Wie ist das? Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen verfiel, darauf zu gehen, da dann in gewisser Art und Weise da das alles so ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen und dann wieder loszulaufen. Ist es so, dass man da hoch motiviert ist oder hat man dann eigentlich gar keinen Bock mehr loszulaufen?
Nee, also demnächst zweites, weil natürlich bei den ersten 2-mal WC-Besuchen dachte man so, ja gut, vielleicht hat es der Körper jetzt wirklich oder der Magen nun im Griff, kann ja wohl nicht mehr so viel im Magen sein. Und demzufolge, ja, irgendwie hatte ich wirklich noch lange die Hoffnung gehabt, dass sich alles beruhigt und ich jetzt einfach gemütlich durchlaufen kann. Ich wusste vielleicht mit dem Hintergedanken oder den Abstrich machen, dass ich nach hinten raus dann nicht mehr wirklich beschleunigen kann, dass es dann halt jetzt einfach bei diesem 4,20 oder 4,30 bleibt, aber mit dem hätte ich mich vollkommen zufrieden gegeben. Ja, und das hat mich dann irgendwie bis Kilometer 20 schon so vorangetrieben, dass ich dachte, ja, es kann noch etwas werden, einfach so beibehalten. Was halt kontraproduktiv war, natürlich, dass ich dadurch dass ich die Hoffnung hatte, dass sich der Magen beruhigt, bewusst weniger zugeführt habe, weniger Schäls genommen habe oder weniger getrunken habe, um einfach ja dem Magen ein wenig eine kurze Pause zu geben. Und das hat sich dann halt nach hinten raus als falsche Taktik wahrscheinlich bewiesen, weil ich muss ja gefühlt eh sowieso alle 10 Kilometer aufs WC. Da hätte ich jetzt auch gut mehr zuführen können. Führte aber natürlich dazu, dass man energetisch dann relativ schnell ausgelaugt war, weil die Radleistung hat natürlich schon seinen Tribut gefordert, also das müssen wir ja offen zugeben. Da war man natürlich dann dort dazu mal bereits schon ordentlich eigentlich ausgelaugt gewesen.
Du beschreibst das energetische Probleme, Magenprobleme und so weiter, und dass die Motivation dann wieder loszulaufen jetzt nicht die größte ist. Wie hast du das Ganze dann gehandelt? Bist du gelaufen, gegangen? Wie hat sich der Marathon am Kilometer, sag ich mal jetzt, du hast gesagt 18, aber sagen wir einfach mal roundabout ab Halbzeit 21 für dich dann angefühlt?
Ja, der richtige Down kam dann erst bei Kilometer 32. Bis dorthin wusste ich ja gut, okay, es geht nicht anders. Der Magen, der macht eben nicht mehr mit. Energetisch hat man jetzt nicht mehr so viel auf Lager. Bedeutet, dass ich die Pace nochmals versucht, ein wenig zu reduzieren. Beziehungsweise ab Kilometer 22 hat man dann auf Cola gesetzt. Das war echt interessant. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das nur ein persönliches Empfinden und das ist nicht für jeden so. Ich selbst habe noch nie mit Cola gearbeitet im Wettkampf. Hab's dann einmal genommen und besonders bei jedem Stand, weil der Körper hat wirklich gefühlt, es war gefühlt wie ein Doping. Man hat einen Becher genommen, danach hatte der Körper Energie en masse, aber das hielt genau in Kanik für 2 Kilometer an. Danach war alles wieder down und dann hat man wieder genommen, dann hat man wieder den Booster gespürt und irgendwann reichte dann aber ein Becher nicht mehr. Da musste man 2 Becher trinken von Cola. Wahrscheinlich, weil der Körper schon gewohnt war, ja, jetzt kommt nur ein Becher, jetzt braucht er wieder mehr Zucker und mehr Koffein. Keine Ahnung, also vielleicht ist das auch wirklich nur ein persönliches Empfinden. Aber ja, anyway konnte ich mich mit dem recht gut halten bis Kilometer 30 und dann kam der absolute Down, wo man merkte, jetzt nützt kein Cola mehr. Die Schäls, die ich esse, die kommen auch nur noch halbwegs an. Irgendwo realisierte man, dass man wahrscheinlich dann auch wieder bei einer 5.30er Pace landete, weil man halt trotzdem ständig aufs WC muss, wo dann die Pace runterzieht. Und man hat einen Schritt nach dem anderen gemacht und Gefühl oder Angst haben müssen, dass man jetzt gleich umkippt, weil man absolut keine Energie mehr gehabt hat. Und demzufolge, ja, war es dann so ein Mix zwischen, man hat den tatsächlich gelaufen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mein Motto war. Mag mich noch in Kärnten erinnern, dort habe ich das nie zugelassen. Dort wurde immer gelaufen, aber diesmal dachte mir, wenn ich jetzt noch laufen möchte, dann muss ich teilweise spazieren, sonst wird das gar nichts mehr, sonst sehe ich mich da hier im Krankenhaus und demzufolge ja, hat man dann teilweise gewisse Passagen laufen müssen, also beziehungsweise spazieren müssen.
Okay, gut. Ja, das mit der Cola, definitiv kann ich das bestätigen, auch aus eigener Rennerfahrung, also dass das manchmal Wunder wirkt, aber wie du halt schon sagst, du musst auf alle Fälle immer nachfüllen und ja, du hast es ja gesagt, du hast relativ früh oder hast es halt, also du warst ja schon leer und dann konntest du vielleicht da irgendwie noch 40 Minuten, eine Stunde überspielen, aber irgendwann hat auch der Trick nicht mehr funktioniert. Gut, du läufst dann über die Ziellinie, hast quasi nicht nur den Marathon, sondern den Tag mit grummeligen Wagen hinter dir, das bei der Ironman-Weltmeisterschaft, kommst dann an, wie ist das Gefühl dann trotzdem, auch wenn das jetzt hart war und vielleicht ein, zwei Sachen nicht so wie gewünscht funktioniert haben. Wie ist es, da über die Ziellinie zu laufen und diese Finisher-Medaille zu bekommen? Ist ja doch ein spezielles Gefühl, ne? Also du hast es gerade schon beschrieben, aber also alles, was Rang und Namen hat aus der Ironman-Geschichte, ist irgendwie dann da. Sieht man, vernimmt man vielleicht auch. Die Athleten sind alle top vorbereitet gewesen. Der eine hat einen guten Wettkampf, der andere hat vielleicht nicht ganz so guten Tag erwischt wie du. Du hast ja auch mit ein paar Athleten gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass alle das Rennen durchziehen. Wie ist es quasi dann, dieses Finish zu erleben?
Ja, auf dem Moment habe ich mental, oder ich würde sagen, nebst dem extrem mentalen und lieben Support meiner Familie vor Ort war das natürlich auch ein großer, was soll ich sagen, ja, ein großer Unterstützer, um noch den Marathon durchzuziehen, um auch zu wissen, hey, man kann dann durch das Finisher-Tor laufen an einer Weltmeisterschaft, wo ja trotzdem einmalig ist, man nicht alle Jahr so eine Chance hat. Und demzufolge war es dann schon ein sehr befreiender und schöner Moment gewesen, durch dieses Tor zu laufen. Auch wenn es von der Distanz her genau gleich war wie in Kärnten, hat es sich um einiges anstrengender und um einiges ja herausfordernder angefühlt als andere Wettkämpfe, und demzufolge war ja man schon in einer gewissen Hinsicht stolz, dass es jetzt nun geklappt hat. Auch nicht ganz optimal, wie man sich erhofft hat, aber dennoch muss man sagen, man hat alles bzw. mehr als wahrscheinlich der Körper zugelassen hätte gegeben, und mit dem muss man sich zufrieden geben. Also ja, schlussendlich denke ich, wäre es schade, wenn ich ins Ziel gekommen wäre, die Platzierung erreicht hätte, die ich möchte, aber im Nachhinein sagen muss, es wäre mehr drin gelegen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe alles Mögliche versucht, was geht.
Okay, du sagst es gerade so ein bisschen, du hast den ganzen Tag Magenprobleme gehabt. Du warst natürlich öfter im Meerschirm. Ich war gestern auch bei dem Wettkampf, jetzt keiner Weltmeisterschaft, war ein kleines lokales Rennen, da soll es gar nicht drum gehen, aber auch viel Salzwasser, sage ich mal, unruhige See. Ich denke, Nizza war nicht unruhig, aber auf alle Fälle Salzwasser. Also unruhig war es wahrscheinlich nicht, weil sonst die Schwimmzeiten nicht so schnell gewesen wären. Aber nichtsdestotrotz, diese Thematik mit Salzwasser, wo man das natürlich versuchen kann, dass man das justiert. Nichtsdestotrotz schlumpft man in der Belastung trotzdem über was und hat einen salzigen Geschmack. Wenn du das jetzt heute schon, also wir müssen das natürlich noch genauer analysieren, aber mit dem Magen so ein bisschen konstatierst, hast du für dich schon Gründe finden können, woran es gelegen haben könnte? Oder ist es einfach, dass das noch echt unklar ist und wir dort einfach in den nächsten Wochen auf alle Fälle auf Findung bzw. Lösungsansätze gehen müssen, damit da das auf alle Fälle in dem nächsten Rennen stabil bleibt?
Ja, also ich habe mir auch große Gedanken gemacht, an was kann es liegen, was hat sich geändert von letztes Mal. Und das Offensichtlichste ist definitiv das Meerwasser, das salzige Wasser. Kann sehr gut sein, dass es bis zu einem gewissen Teil davon ausgelöst ist. Ich denke, nichtsdestotrotz lohnt sich hier aber, das definitiv genauer anzuschauen, da man fairerweise sagen muss, in Kärnten hatte ich auch schon Magenprobleme und jetzt schon wieder. Ist es einfach nur quasi aufgrund der Dauerbelastung? Da muss man sich Gedanken machen, gut, was müsste man in den Vortagen ändern, in der Ernährung, dass es den Magen vielleicht nicht mehr so schnell aufstellt. Und dann kann natürlich eben, wie du sagst, ein gewisser Faktor am Tag X noch gewesen sein, halt durch das Meerwasser. Ich würde auch behaupten, wahrscheinlich durch den unnötigen Stress, den erzeugt wurde am Morgen früh, da alles eher für meine Verhältnisse schlechter beschrieben war. Man musste gefühlt noch zu seiner Schwimmgruppe rennen, damit man überhaupt noch rechtzeitig ankommt und den Slot erwischt. Das ist natürlich alles relativ, man kann es locker nehmen, ist wahrscheinlich auch plus minus locker, aber unbewusst löst es trotzdem Stress aus, irgendwo im Körper hin. Und vielleicht kann genau das auch ein gewisses Problem zugeführt haben, dass der Magen einfach dachte, nee, so nicht mit mir, und ja, dass er konnte dann wie hat nie mehr komplett abgebaut werden.
Okay, ja gut, auf alle Fälle, da definitiv werden wir da weiter in die Analyse gehen müssen und schauen müssen, aber das ist einfach mal ganz kurz als Frage, so wie du das halt gerade beschreibst, dass das jetzt natürlich nicht nur dem Meerwasser geschuldet sein kann, wenn es in Kärnten auch aufgetreten ist und wir da einfach schauen müssen. Beim 70.3 war es nicht, in Tschechien, da hatte gar keine Probleme. Hast du dafür schon Erklärung oder auch noch nicht?
Nee, beziehungsweise dann denkt man eher, liegt es eventuell an der langen Belastung, weil logischerweise 70.3 dauert in der Regel weniger als die Hälfte eines Ironmans. Wiederum muss man sagen, diesmal hatte ich ja eigentlich Magenprobleme schon gefühlt ab Kilometer 1 auf dem Fahrrad. Dann kann es nicht an der Dauerbelastung gelegen haben. dann kann es aber wiederum eben, wie du sagst, am Meerwasser sein. Es ist, ja, ich weiß gar nicht, es wird spannend. Es lohnt sich sicherlich, dem genauer anzuschauen. Wir werden es beim nächsten Race dann erfahren, ob wir hier den richtigen Lösungsschlüssel gefunden haben. Dann schlussendlich, ja, wird es auch dort wieder eine Dauerbelastung geben. Mehr Wasser wird es wieder geben. Demzufolge, ja, können wir dann relativ, oder können wir den Vergleich besser machen, wie jetzt zwischen Kärnten, Nizza und Tschechien, durch das, dass natürlich jegliche Gegebenheiten unterschiedlich waren. Wir hatten einmal See, einmal Fluss, einmal Meer, von der Dauer unterschiedlich, von der Temperatur unterschiedlich. Ja, ich glaube, es ist noch schwierig, jetzt wahrscheinlich genau schon den besten Treffer zu finden. Das wird noch, ja, wahrscheinlich länger dauern, denke ich.
Ja, du beschreibst es relativ gut. Das ist, du könntest jetzt sagen, der Segen oder auch der Fluch des Triathlons. Die Verbesserung und Optimierungspotenziale sind unendlich. Also, egal auf welchem Level man sich befindet, man kann im Triathlon immer wieder was gucken, was funktioniert. Auch bei anderen Athleten geht es ewig weiter. Und so wie du sagst, einfach diese anderen Gegebenheiten, auf die man sich einstellen muss, muss man halt gucken. Es kann zum Beispiel auch daran liegen, du schreibst es gerade, ohne Neoschwimmen quasi, das entzieht natürlich auch Flüssigkeit und Salze dem Körper. Auf der anderen Seite hast du das trainiert in Mallorca. Also das ist jetzt für den Podcast heute Kaffeesatzleserei. Da müssen wir natürlich einfach genauer und tiefer in die Analyse gehen und schauen, dass wir das auf alle Fälle schnell auf die Reihe kriegen, weil die Serie oder der Podcast heißt ja eigentlich Aloha Kalle. Die Folge hieß bisher, weil natürlich das die Ironman WM in Nizza war, Ale Yannick. Aber ja, vielleicht können wir es heute schon sagen, dir ist es noch nicht genug. Ich gebe es aus meiner Perspektive hin, als Trainer habe ich gesagt, oh, ich finde es eigentlich jetzt nicht so geil, weil das natürlich ein All-In-Szenario ist. Zwei Ironman in 14 Monaten Triathlon mögen doch wohl reichen. Aber du strebst nach dem Aloha, Yannick. Und ja, vielleicht willst du uns mich verraten, nicht mich, Entschuldigung, vielleicht willst du uns verraten, wo das Aloha herkommt und was 2025 noch zu bieten hat.
Genau, wie du es richtig sagst, wäre es natürlich noch schön, in der jüngsten Altersgruppe, wo man noch das Privileg hat, nächstes Jahr zu starten, das tatsächlich das Aloha Yannick abzuholen oder einzufangen. Demzufolge quasi in Hawaii an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Und für das versuche ich jetzt dieses Jahr tatsächlich noch einen weiteren Ironman zu machen, und zwar in Cozumel an der Latin American Championship, wo wir uns jetzt einfach aus taktischer Hinsicht trotzdem noch gute Karten erhoffen, oder im besten Fall, wenn alles nach Plan läuft, dass ich mich bereits dort schon qualifizieren kann, mit dem Hintergedanken, dass man sich natürlich dann relativ gut für Hawaii vorbereiten kann und es nicht mehr so zu führen ist wie jetzt dieses Jahr, wo die meisten Rennen erst im Juni starten, wo man danach ja plus minus noch 3 Monate Zeit hat, um hier in Topform zu kommen. So hätte man natürlich ab Ende November, wenn das Rennen in Cozumel vorbei ist, eigentlich Zeit, um sich taktisch vorzubereiten.
Das ist eigentlich der primär der Argumentation aus dem Profibereich, ja. Also kenne ich zumindest. Macht absolut Sinn. Warum soll das nur bei Profis Sinn machen? Warum nicht bei Amateuren? Ist es so, dass du, wenn du jetzt da auch im Ziel bist, sage ich mal, da, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Athleten du geredet hast, aber dass viele da auch diesen Weg gehen. Du hast dich natürlich ja mit den Rennen beschäftigt. Eine frühzeitige Quali wirklich, um da den Peak Shape auf Hawaii zu sein. Dass viele das anstreben, auch mittlerweile im Amateurbereich, oder waren das jetzt gar nicht die Diskussion am Wochenende und das war überhaupt nicht in deinem Hinterkopf in den Gesprächen mit den anderen Athleten?
Nee, tatsächlich wurden viele Gespräche lediglich in der Wechselzone geführt, und dort ging es dann wirklich eigentlich tendenziell mehr um die Organisation und um die unsere Magenprobleme. Wir haben es auf den simplen Weg belassen und über das mehr gesprochen. Also demzufolge, nee, das war gar kein Thema.
Okay, nee, klar, ist ja auch verständlich, weil wenn das nur die Gespräche in der Wechselzone waren und danach dann halt in Anführungsstrichen nicht her, dann ist ja auch klar, dass da nicht schon wieder das nächste Race am Horizont steht. Du bist heute noch in Nizza. Wie ist das Flair und die Stimmung heute, einen Tag nach dem Rennen?
Immer noch sehr ausgiebig hier. Wahrscheinlich entspanntere Athleten als zwei Tage zuvor, weil natürlich alle quasi jetzt gefinisht haben, die finishen wollten und mussten. Und jetzt, ja, ein Großteil reist jetzt schon ab. Ich vermute, ein anderer Großteil wird vielleicht noch einige Tage bleiben, um hier gleich noch Ferien zu machen oder die Orte anzuschauen. Oder vielleicht halt reisen dann auch entspannter morgen ab, so wie ich, sodass quasi ja nicht heute schon alles gepackt, also beziehungsweise heute einfach alles gepackt werden muss, aber halt trotzdem eigentlich ruhig in den Tag gestartet werden kann, anstelle mit Packen, Flughafen zurückreisen und dann wieder alles auspacken, so hat man ein wenig mehr Spazi.
Ja, in dem Sinne sage ich erstmal Dankeschön, auf alle Fälle, dass du die Hörer hier abgeholt hast und mitgenommen hast auf die spannende Reise zur Ironman-Weltmeisterschaft 2025. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich bin auf alle Fälle mega gespannt, wie es jetzt weitergeht in Richtung Kosovo. Und frage, hältst du zweiter auf dem Laufenden?
Definitiv. Also ich würde sagen, auch wenn es jetzt nicht mehr Ale Yannick, sondern wieder im klassischen Sinne Aloha Yannick heißt, möchten wir natürlich das weiterhin aufrechterhalten und ja, würden uns freuen, wenn ihr uns hier weiterhin treu begleitet und zuhört.
In dem Sinne, dir noch gute Erholung und auf den dritten großen Angriff dieses Jahr.
Definitiv, würde ich sagen, da haben wir noch was vor.
Genau, bis dann, Janik, ciao!